Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch. Das Wissenschaftsmagazin erforscht Anfänge. Los geht's. Die Sommerserie.
Jetzt fängt der Frieden an. Wie der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg den Frieden garantieren sollte und kläglich gescheitert ist. Sie hören eine Sendung von Daniel Theiss.
Wenn ich mich mitarbeiten weiß in einer internationalen Gemeinschaft gegen den Krieg, habe ich ein warmes, durchströmendes und befriedigendes Gefühl. Ich bin einverstanden damit, dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind.
So notierte die deutsche Künstlerin Käthe Kollwitz in ihr Tagebuch, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Nichts war mehr wie vorher. Der große Krieg hatte nicht nur Millionen von Toten gefordert und ganze Landstriche verwüstet. Der große Krieg, wie der Erste Weltkrieg damals genannt wurde, hat vor allem auch die Menschen verändert. Sie hatten genug. Man sehnte sich nach Frieden, nach einem Neuanfang. In den letzten Monaten des Krieges im Herbst 1918 meuterten Soldaten und gleichzeitig fanden in ihren Heimatländern Aufstände und Revolutionen statt. Die alten Kriegstreiber sollten ein für allemal weg. Der Krieg ist im November 1918 dann zwar vorbei, aber die nächste Katastrophe rollt bereits unaufhaltsam auf Europa zu.
Nach einem sehr, sehr langen Krieg war alles Erdenkliche kaputt, was man sich nur vorstellen konnte. Letztendlich auch die ganze alte Ordnung.
Madeleine Herren, Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Basel.
Dieser Krieg endete letztendlich noch in einer weiteren Katastrophe, nämlich das Ende des Krieges war verbunden mit einer katastrophalen Grippewelle, der sogenannten spanischen Grippe. Diese spanische Grippe hat auch die Neutralen nicht verschont, also auch in der Schweiz hatte man Grippetote. Und das schildert, glaube ich, diese Situation ziemlich gut. Also in Paris kam eine riesige Friedenskonferenz zusammen. Tausende von Leuten pilgerten nach Paris in der Hoffnung, dass jetzt eine neue friedliche Ordnung zusammengebaut wurde, vor dem Hintergrund einer zerstörten Welt, in dem nichts mehr so war, wie es eben früher mal gewesen war.
Alles war anders und vieles war neu. Eine neue Ära des Friedens begann, neue Formen der Kunst und der Unterhaltung entstanden. Aus dem fernen Amerika kommen ungewohnt frivole Töne, die rasch die Massen in Mitteleuropa begeistern.
Erst trink mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz, sei lieb und lad mich ein. Hab ich erst einen Schwips, so einen ganzen kleinen Schwips, dann sag auch ich nicht nein.
Die Welt heilt langsam von den Wunden des Krieges und vieles scheint wieder möglich in den goldenen 20er Jahren. In dieser Zeit, wo alles möglich scheint, soll auch der Krieg ein für allemal besiegt werden. Die Welt soll sich zusammenraufen. Die Menschen sollen miteinander reden, sie sollen gemeinsam Lösungen finden, wenn es schwierig wird. Alle Staaten der Welt sollen mit dabei sein. Und wenn einer nicht mitmacht und mit dem Feuer spielt, wenn einer Krieg will, dann sollen ihm alle anderen geschlossen entgegentreten. Die treibende Kraft dabei ist der US-amerikanische Präsident Woodrow Wilson. Er hat dies weitsichtig schon vor dem Ende des Ersten Weltkrieges gefordert. A League of Nations should be set up. Ein Bund der Nationen soll gegründet werden. Und so geschieht es. Bereits im Friedensvertrag des Ersten Weltkrieges, dem Versailler Friedensvertrag, war sie drin, die Satzung für die Gründung des Völkerbundes. Ab 1920 waren zuerst vor allem die Siegermächte des Krieges mit dabei. Nach einigen Jahren wächst die Mitgliederzahl dann auf über 50 und auch die Schweiz macht mit. Doch zuerst musste ein Hauptsitz für den neu gegründeten Völkerbund gesucht werden. In Frage kamen nur Staaten, die im Krieg neutral gewesen waren. Die Schweiz, die bereits schon den Hauptsitz des Roten Kreuzes und weiterer internationaler Organisationen hatte, konnte sich gut in Position bringen. So kam dieser neu gegründete Völkerbund schließlich in die Schweiz, nach Genf. In das ehemalige Hotel National mit 225 Zimmern, schön gelegen am Ufer des Genfersees. Die Schweiz wurde damit quasi über Nacht zum Zentrum der Weltpolitik.
Und damit haben diese internationalen Beziehungen überhaupt erstmals ein ständiges Gremium gewonnen. Statt also Geheimdiplomatie und Bündnissystemen ist jetzt da eine Organisation, die neben der Aufgabe der Friedenssicherung eben andere Bereiche auch bedient, die auch ein Völkerbundssekretariat hat und erstmals eben auch diese Klasse der internationalen Beamten, die sich da in Genf eben in diesem Völkerbundsgebäude dann an ihre Arbeit machen.
Und diese Beamten und Politiker kamen zahlreich nach Genf, wie zum Beispiel der deutsche Außenminister Julius Curtius, der in seiner Rede an der Völkerbundsversammlung im Herbst 1930 seinen Wunsch nach dauerhaftem Frieden bekräftigte. Schon der bloße Gedanke an Krieg solle von vornherein ausgeschaltet werden, so der Außenminister der Weimarer Republik.
Wenn aber dabei hier die Möglichkeit angedeutet worden ist, dass die heutigen Zustände in ihrer weiteren Entwicklung sogar zum Äußersten, zum Kriege führen könnten, so halte ich es für unbedingt geboten, auch den bloßen Gedanken an solche Möglichkeiten von vornherein auszuschalten.
Die Beamten und Politiker mischten das Genf der 1920er Jahre ganz schön auf, sagt Madeleine Herren.
Also es sind nicht mehr die alten aristokratischen Diplomaten, sondern die Leute, die da im Völkerbundssekretariat angestellt werden, die werden so als diese neuen, sogenannten neuen Menschen vorgestellt. Also diejenigen, die vor allem mit schnellen Autos zum Leidwesen von Genf herumfuhren, in Cabrios, eine neue Schicht von internationalen Beamten, die es so vorher noch gar nicht gab. Und, oh Wunder, dort hatten sogar Frauen Zutritt.
Das ist eine wahre Zeitenwende quasi.
Ich glaube schon, dass das wirklich eine Zeitenwende auch bedeutet hat. Sogar festgeschrieben in der Satzung des Völkerbundes, dort wird explizit festgehalten, dass also für die Jobs, die der Völkerbund in seinem Sekretariat ausschrieb, Gender Balance herrschen sollte, Frauen und Männer haben gleichen Zutritt. Ziemlich donnernd für diesen Bereich und für diese Zeit.
Und nicht nur die Frauen in der Diplomatie und im Sekretariat sorgten für Aufsehen, sondern auch Menschen aus exotischen Ländern. Der Historiker Sascha Zala dazu:
Es ist klar, dass eine unglaubliche Veränderung der Verhältnisse auch innerhalb der Stadt mit sich brachte. Man muss sich vorstellen, der Völkerbundsekretariat war wirklich international und es gab diese höheren Beamten und es gab auch Beamten aus Völker, die bis anhin als unzivilisiert quasi galten. Also gebildete Leute, die auch in Kader stellen, die aus Ländern kamen, die noch quasi den Status einer Kolonie hatten.
Sascha Zala ist Direktor der Forschungsstelle der diplomatischen Dokumente der Schweiz. Er und seine Mitarbeiter sortieren die riesigen Aktenberge, welche die Schweizer Diplomatie schon erzeugt hat, und machen die wichtigsten und interessantesten öffentlich zugänglich. Viele davon stammen auch aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und des Völkerbundes. Doch zurück zum Friedenswunsch nach dem Großen Krieg, dem Ersten Weltkrieg. Und zur Frage, warum auch der Völkerbund trotz all der guten Absichten die nächste Katastrophe, den Zweiten Weltkrieg, nicht verhindern kann.
Ich glaube, dass es unfair ist, gegenüber dem Völkerbund das Scheitern nur dem Völkerbund so zu schreiben. Ich denke, dass der Völkerbund nicht gescheitert ist, sondern ich denke, dass der Völkerbund torpediert wurde.
Wildgänse rauschen durch die Nacht. Ein Lied, das den Ersten und den Zweiten Weltkrieg schon fast symbolisch miteinander verbindet. Der Text entstand um 1915 in einem deutschen Schützengraben an der Westfront, geschrieben vom Kriegsfreiwilligen Walter Flecks. Populär war es auch im Zweiten Weltkrieg. hier gesungen von einer deutschen Wehrmachtsformation.
Hoch über den feindlichen Heerhaufen, die sich lauernd im Dunkel gegenüberlagen, zogen mit messerscharfem Schrei wandernde Graugänse nach Norden. Das wandernde Heer der wilden Gänse strich gespensterhaft über uns alle dahin. Ohne im Dunkel die ineinanderlaufenden Zeilen zu sehen, schrieb ich auf einem Fetzen Papier ein paar Verse. Wildgänse rauschen durch die Nacht mit schrillem Schrei nach Norden. Unstete Fahrt, habt Acht, die Welt ist voller Morden.
Wildgänse rauschen durch die Nacht mit schrillem Schrei nach Norden. Unstete Fahrt, habt Acht, habt Acht.
Walter Flex hat den Krieg nicht überlebt, sein Gedicht aber schon. Es wurde mit zackiger Marschmusik unterlegt und erlangte große Beliebtheit. Nach dem Ersten Weltkrieg rückte die Kriegsmüdigkeit nämlich schon bald wieder in den Hintergrund. Pazifistische Strömungen verloren an Einfluss. Sascha Zahler:
Generell hat man auch die falsche Vorstellung, dass mit dem Waffenstillstand im November 1918 der Erste Weltkrieg zu Ende ging. Das ist nicht so. Es gibt eine ganze Reihe von Konflikten, die weitergeführt werden.
Die Gesellschaft bleibt stark militarisiert. Vorherrschend waren Soldatenverbindungen. Der sogenannte Stahlhelm in Deutschland beispielsweise zählte eine 500.000 Mitglieder und war nur einer von zahlreichen Zusammenschlüssen ehemaliger Frontsoldaten. Gerade in Deutschland schwebte über allem der Geist des verlorenen Krieges. Die Siegermächte hatten den Frieden nach ihren Bedingungen diktiert und Deutschland die alleinige Kriegsschuld gegeben. Und die hohen Reparationszahlungen, die Deutschland leisten musste, schwächten die Wirtschaft empfindlich. Madeleine Herren:
Das sogenannte Diktat von Versailles ist ein wichtiges Argument, das in nationalsozialistischen Deutschland eben immer und immer wieder zitiert wird. Also dieser Rückbezug auf die Fragen der Kriegsschuld und der Reparationen verbindet dann auch immer wieder die 30er Jahre mit der Situation der 20er Jahre.
Erklärtes Ziel der Nationalsozialisten ist es denn auch, den verlorenen Ersten Weltkrieg rückgängig zu machen. Die historische Forschung spricht deshalb heute sogar von einem 30-jährigen Krieg. Ein Krieg, der von 1914 bis 1945 gedauert hat. Nicht nur in Deutschland. Die Lage bleibt global sehr instabil.
Es ist ein relativ gängiges Konzept, das heute diskutiert wird, aus der Überlegung, dass die Probleme, die bereits zum Ersten Weltkrieg geführt haben, die dann nicht gelöst wurden, wie weitergetragen werden. Ganz abgesehen davon, dass diese völlige Umstrukturierung von Europa, also die Auflösung der Vielvölkerstaaten beispielsweise, so dass die ganze politische Landschaft Europas eben grundsätzlich ganz neu nach dem Ersten Weltkrieg da war, und das führt zu ganz vielen Konflikten, Grenzbereinigungen. Es führt zu Konflikten, die dann wesentlich weitertragen. Es führt zu Dingen wie dem Palästina-Problem beispielsweise. Also sie haben eine ganze Reihe von Konflikten, die eben nie gelöst werden und die dann eben die Situation auch weiter zuspitzen. So macht es durchaus Sinn, von einem 30-jährigen Krieg eben zu reden.
In dieser aufgeladenen Zeit hätte der Völkerbund für Frieden sorgen sollen. Und trotz der schwierigen Bedingungen gab es durchaus auch kleine Erfolge. Eine Grenzstreitigkeit in der Ostsee um die Insel Åland zwischen Finnland und Schweden konnte friedlich beigelegt werden. Schwieriger wurde es dann bereits bei der Verwaltung der freien Stadt Danzig, die dem Völkerbund übertragen war. Ab 1931 kommen die Konfliktlösungsstrategien des Völkerbunds jedoch definitiv an ihr Ende durch eine erneute Aggression in Asien. Die Überforderung zeigt sich hier deutlich.
Dieser Konflikt, der findet nicht in Europa statt, sondern es ist der Konflikt, der sich 1931 entwickelt, dem eben die japanischen Truppen auf chinesisches Territorium übergreifen und dann einen sogenannten Puppenstaat, nämlich Manchukuo, also die Mandschurei wird einen eigenen Staat unter japanischer Hoheit letztendlich dort bilden. Und China protestiert dann beim Völkerbund und verlangt eben, dass dieser Krieg analysiert wird und dass der Völkerbund da Stellung bezieht.
Der Völkerbund entsendet eine Kommission ins Krisengebiet. Nach längerer Zeit kehrt diese nach Genf zurück und kann sich, knapp ein Jahr später, endlich auf den lang erwarteten Bericht einigen. Die Völkerbundsversammlung wollte darauf aufgrund dieses Berichtes Japan als Aggressor verurteilen.
Diese ganze Sache ist ziemlich interessant, weil man daran ersehen kann, dass diese Vorstellung, man müsse einfach genügend Experten hinschicken, die würden dann wieder zu diesem Völkerbund zurückkommen. Letztendlich würde die Staatengemeinschaft im Völkerbund dann entscheiden, ob das rechtens ist oder nicht. Das hat so natürlich nicht funktioniert. Es hat dann letztendlich eben den Austritt von Japan provoziert. Also die japanischen Delegierten sind dann effektiv aus der Versammlung herausgelaufen und haben erklärt, sie würden sich das nicht bieten lassen und sind ausgetreten.
Und weshalb hat das nicht funktioniert? Die Idee ist ja eigentlich gut. Man geht hin und schaut und kommt wieder zurück und berichtet.
Ja, schon. Aber eben, das würde bedeuten, dass dieses Gremium auch mächtig genug ist, um solche Entscheidungen durchzusetzen. Es würde bedeuten, dass alle Beteiligten auch bereit sind, ein solches Votum zu akzeptieren. Und das, genau das, ist in den 30er Jahren absolut nicht der Fall.
Doch nicht nur Japan provoziert Konflikte. Italien beginnt 1935 einen Eroberungskrieg in Abessinien, dem heutigen Äthiopien. Auch hier bleibt der Völkerbund machtlos. Schließlich beginnt auch das mittlerweile faschistisch regierte Deutschland nach und nach zu expandieren. Es schickt seine Truppen ins Rheinland, wo gemäß Versailler Vertrag kein deutsches Militär sein darf. Und Österreich wird dem NS-Staat angeschlossen. Bei all dem gerät der Völkerbund unter die Räder. Er wird verlacht als Schwatzbude. Sascha Zahler.
Er wurde torpediert zunächst durch das Fernbleiben der USA. Er wurde torpediert dann von den faschistischen und nationalsozialistischen Kräften. Und schließlich wurde es auch von der Schweiz torpediert, als die Schweiz die Wirtschaftssanktionen gegen Italien in Bezug auf den Abessinienkrieg nicht tragen wollte.
Für den Schiffbruch des Völkerbundes ist nicht eine einzelne Partei verantwortlich. Dass die USA als Initiatoren gar nie dabei waren, ist nur ein Mosaikstein in der ganzen Geschichte des Scheiterns. Das historische Beispiel Völkerbund zeigt, in einer Gemeinschaft müssen alle mittun. Fehlt den Mitgliedern der Wille, bei einer derartigen Organisation mitzumachen, ist sie zum Scheitern verurteilt. Doch wie macht das die UNO heute, die quasi die Nachfolgeorganisation des Völkerbunds ist? Mehr dazu gleich.
Der Völkerbund ist sicherlich ein neues Moment in den internationalen Beziehungen. Die Errichtung des Völkerbundes ist ein bedeutender Schritt in eine moderne Welt, in eine Welt, wie wir sie heute kennen. Der Völkerbund wird in der Regel als eine Geschichte des Scheiterns interpretiert. Das ist aber nicht so. Wir können im Völkerbund ganz viele Entwicklungen aufzeigen, die quasi direkt zur heutigen Situation führen.
Eine dieser Entwicklungen ist die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, erzählt der Puschlawa-Historiker.
Es ist ein guter Beispiel, weil sie quasi die liberale westliche Antwort ist auf die soziale Frage, die nach der Oktoberrevolution in Russland dringend und virulent auf dem politischen Parkett aufkam. Und da hat die Pariser Friedenskonferenz mit der Errichtung des Internationalen Arbeitsamtes eine Antwort zu geben versuchen, auch eine sehr kreative, weil in der International Labour Organization diese tripartistische Vertretung gibt, nämlich dass es Vertreter des Staates gibt, Vertreter der Arbeitgeber und Vertreter der Gewerkschaften. Und das hat dazu geführt, dass man auf der internationalen Ebene ganz wichtige soziale Fragen diskutieren konnte.
Das waren Fragen der Arbeitszeitbeschränkung, Fragen der Kinderarbeit, aber auch ganz generell Fragen zur Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, in den Fabriken und Manufakturen.
Es ging natürlich um die Regelung von Arbeitszeiten, also quasi um den Arbeiterschutz, aber es ging auch um die Regelung zum Beispiel von gefährlicher Arbeit, zum Beispiel ein Phosphorverbot, der ja hochgradig giftig war und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer häufig den Tod bedeutete.
Bei der Herstellung von Zündhölzern wurde damals verbreitet hochgiftiger weißer Phosphor verwendet. Die Dämpfe führten zu gefürchteten Phosphornekrose, die den Unterkiefer regelrecht zerfressen und zum Tod führen kann.
Von einer großen Fabrik berichtet der Inspektor des Pilsener Aufsichtsbezirkes, dass die Arbeitssäle so mit Hals- und brustquälendem Qualm erfüllt waren, dass auf 4 Schritte die Arbeiter nicht voneinander zu unterscheiden waren.
Im Oktober 1919 erlässt dann die Internationale Arbeitsorganisation eine Empfehlung, die ein weltweites Verbot des weißen Phosphors in der Zündholzindustrie fordert. Das Verbot setzt sich schließlich durch, und die Krankheit der Phosphornekrose verschwindet. Die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, besteht bis heute und hat ihren Hauptsitz noch immer in Genf, wie bei ihrer Gründung zu Zeiten des Völkerbunds. Doch heute gehört die ILO zur UNO, der Nachfolgeorganisation des Völkerbunds.
Grundsätzlich, glaube ich, ist die UNO ebenso wenig wie der Völkerbund in der Lage, einen Großkrieg zu verhindern, wenn es eben diese unglaubliche Form von Aggressivität gibt, die es damals gab und die niemand garantiert, dass es sie nicht wiedergeben könnte. Dann nützt das Konstrukt nichts.
Diesen ziemlich ernüchternden Befund höre ich von Carlo Moos in seiner Studierstube im Dachstock an der Universität Zürich. Er ist emeritierter Professor für Geschichte und hat sich während seiner Laufbahn intensiv mit der UNO und dem Völkerbund beschäftigt. Die Voraussetzung für Frieden sei allerdings ein wenigstens minimaler Friedenswille aller beteiligten Staaten, erzählt Carlo Moos.
Das war die Hoffnung, die man nach dem Ersten Weltkrieg gehabt hat. Hat sich leider nicht verwirklicht, weil die Realisierung nicht sehr glücklich abgelaufen ist im Fall des Völkerbunds. Und das war die gleiche Hoffnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, da hat es den Krieg nicht gegeben, den großen Krach, wegen, Sie schreiben da auf Ihrem Blatt, wegen des Schreckens, Gleichgewichts des Schreckens. Das ist tatsächlich die Garantie gewesen, würde ich meinen. Also, dass man dass das Vernichtungspotenzial auf beiden Blockseiten so riesig war, dass man sich gegenseitig dann in Schach gehalten hat.
Es ist die klare Androhung von Gewalt, die offenbar am besten funktioniert, meint Carlo Moos. Greifst du mich an, so vernichte ich dich. Und zwar komplett. Atomraketen, das Gleichgewicht des Schreckens, als Garant also, dass es keinen dritten Weltkrieg gibt? Eigentlich will man das nicht hören. Es erklärt aber, warum der Völkerbund letztlich nicht funktioniert hat. Es war offenbar einfach zu viel Aggression und zu wenig Abschreckung vorhanden. Dabei wollte man es mit der UNO doch besser machen.
Man hat sie funktionsfähig machen wollen mit diesem viel größeren Gewicht der Großmächte, die aber ja auch die Siegermächte waren natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das ist der Sicherheitsrat, oder?
Ja, das ist der Sicherheitsrat. Und das Verhängnisvolle daran ist das Vetorecht der Sicherheitsratsmitglieder, also der ständigen Sicherheitsratsmitglieder. Und das blockiert in allen entscheidenden Fragen, blockiert das die UNO. Das sehen wir jetzt bei Syrien, das war ganz, ganz krass. Und bei der Ukraine auch. Nicht? Also und das hat sich auch in früheren Krisenmomenten gezeigt. Immer wenn eine klare Entscheidung nötig gewesen wäre, hat die UNO nicht funktionieren können, weil sich dann die eine oder die andere Großmacht quergelegt hat.
Das Vetorecht der ständigen Sicherheitsratsmitglieder entpuppt sich als Blockade. Gedacht war dieses Vetorecht dafür, dass immer alle einverstanden sein können, quasi als Garant für einen breiten Konsens. Trotz der Schwierigkeiten, einen großen Vorteil gegenüber dem Völkerbund hat die UNO.
dass sie jetzt universell ist. Nicht? Also dass jetzt eigentlich alle Staaten auf dieser Welt dabei sind. Und das war natürlich das große Handicap, das der Völkerbund gehabt hat.
Die UNO ist also gar nicht der große Wurf gewesen, sondern nur eine Weiterentwicklung dessen, was der Völkerbund angefangen hat. So das Fazit des Zürcher Historikers Carlo Moos.
Was der Völkerbund initiiert hat, führt die UNO weiter. Und das hat natürlich einen Wert, den man nicht beziffern kann, aber der fundamental ist. Also alles, was Konfliktschlichtungsmechanismen sind, auch der internationale Gerichtshof, auch der Strafgerichtshof, alle diese Gremien haben schon eine fundamentale Bedeutung, auch weil sie, wie soll ich sagen, die Wahrnehmung von Konflikten schärft. Und von daher ist das, wie gesagt, nicht bezifferbar, aber fundamental, also für wie soll ich sagen, das Weltgewissen, wenn man so sagen kann.
Du hast Bataillone, Schwadronen, Batterien, Maschinen, Gewehr. Du hast auch die größten Kanonen, mein Michel, was willst du noch mehr? Ja, mein Michel, was willst du noch mehr? Du darfst exerzieren, marschieren, am Kasernenhof kreuz und quer, und dann für den Kaiser krepieren. Mein Michel, was willst du noch mehr? Ja, mein Michel, was willst du noch mehr?
Nächste Woche geht es in unserer Sommerserie erneut um Anfänge. Und zwar um Anfänge von Firmen. Meine Kollegin Odette Frey berichtet über Spin-off-Firmen, frisch gegründete Unternehmen, direkt aus der Hochschulforschung.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.